Nebel zwischen mir und Gott. Oder ich habe den Eindruck, Gott lässt mich im Nebel sitzen. Oder ich fühle mich wie geistlich zugenebelt. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Und wie man sich bemüht, wie wir es vorher gerade im Theater gesehen haben, mühsam aus dem Nebel rauszukommen. Aber es ist ganz interessant, auch die grossen Menschen von der Bibel haben das gekannt. Manchmal einen fehlenden Durchblick beim Beten. Oder Nebel im Kontakt mit Gott. Und irgendwo taucht da automatisch die Frage auf, ja, warum ist denn das mit diesem Freude am Gebet scheinbar so furchtbar kompliziert? Warum ist es beim Beten so, wie man sich oft bewegt in einem Dschungel? Das ist ja das Bild, das uns immer wieder verfolgt hat in der letzten Zeit. Ich weiss jetzt nicht, wo man da drückt, da glaube ich, ja. Schon in der ersten Predigt, wo es darum ging, ist, überfordert, ich kleine Mensch, mit dem grossen Gott zu leben. Oder in der letzten Predigt, dass man sich manchmal fühlt wie vor einem Abgrund, gefühlsmässig irgendwie, wie blockiert ist. Und heute jetzt in der dritten Predigt von dieser Serie geht es darum, im Nebel sein, beim Betten. Also da kommt vielleicht schon irgendwo die Frage, ist das wirklich so kompliziert mit dem Freude am Betten? Sich wie ein Bewegen im Dschungel. Es gibt ganz eine einfache Antwort auf die Frage, aber die ist ganz wichtig, dass man die immer im Fokus, im Auge behaltet. Warum ist es manchmal beim Betten tatsächlich so, wie sich im Bewegen in einem Dschungel? Ganz einfach, wir haben es auch gehört im Theater, weil es einen Gegenspieler gibt von Gott. Weil es Satan gibt, der uns um jeden Preis will abhalten vom Betten. Weil es einen Satan gibt, der uns viele Hindernisse aufbaut beim Betten. Weil es einen Satan gibt, der eben möchte verhindern, dass wir da herkommen zu diesen Schatzkisten, der möchte verhindern um jeden Preis, dass wir diesen Schatz, den Gewinn beim Betten können erleben und auspacken. Weil es einen Satan gibt, der nicht will, dass du stark bist im Betten, dass du stark wirst im Glauben. Weil Betten und Glauben, das hängt ja ganz eng zusammen. Und das ist auch der Grund, warum auch, sagen wir mal, die grossen Menschen von der Bibel das auch gekannt haben. Fehlender Durchblick beim Betten. Oder beim Betten wie ein Nebel im Kontakt mit Gott. Wir finden das zum Beispiel oft in den Psalmen von David. Und die Frage von heute Morgen ist die jetzt, was mache ich mit dem Nebel? Oder wie finde ich raus aus dem Nebel raus? Und da müssen wir jetzt miteinander den ersten Bibeltext miteinander anschauen. Ich werde heute Morgen alle Bibeltexte immer führen, projizieren. Es ist fast einfacher, zum gut können folgen. Der erste Bibeltext finden wir im Psalm 27, Vers 7 bis 8. Und das ist so ein typischer Psalm auch vom David. Psalm 27, 7 bis 8. Und er sagt am Anfang, Vers 7, höre mich Gott. Da spüren wir, da ist einen im Nebel, geistlich. Höre mich Gott, wenn ich rufe. Hab Erbarmen mit mir und antworte. Da ist ein Mann im Nebel. Man weiß nicht ganz genau, in was für eine Situation der David da drin war. Bibelforscher meinen, vermuten, es könnte sein, wo er auf der Flucht war von seinem eigenen Sohn, einem Absalom. Wir müssen uns einmal vorstellen, die Situation. Das ist etwas Schlimmste, was einem Vater passieren kann. Oder allgemein Eltern passieren kann. Dass du zum Haus aus musst, zu der Wohnung musst flüchten, weil der eigene Sohn dich will umbringen. Gibt es etwas Schreckliches? Der Sohn, der eine Mutter 9 Monate unter dem Herzen getragen hat, unzählige Mal aufgestanden ist, für ihn gesorgt hat, als Eltern. Und jetzt muss ich zum Haus aus, weil der Sohn mich will umbringen. Gibt es etwas Schlimmes für Eltern? Wir verstehen den David. Er war im Nebel vom tiefsten inneren Schmerz. Er war im Nebel von Verständnislosigkeit. Er hat die Welt nicht mehr verstanden und vielleicht auch Gott nicht mehr verstanden. Der David. Und wie wir auch so in einer Nebelphase sind, ich wage zu behaupten, dass es meistens weniger dramatisch ist in unserem Leben als beim David. Aber wenn wir auch so in einer Nebelphase sind, dann haben wir oft Tendenz, wie wir es gesehen haben, in dem Theater, dass wir uns nur noch mit dem Nebel beschäftigen. Dass wir darauf warten, bis der Nebel wieder abzieht. Oder dass wir vielleicht sogar dafür kämpfen, dass der Nebel abhaut. Dass wir darauf warten oder dafür kämpfen, dass die Umstände sich ändern. Und zwar möglichst schnell zu unseren Gunsten. Aber was macht der David in dieser Situation, wo er im Nebel ist, geistlich? Erstens, er beschäftigt sich nicht mit dem Nebel, der ihm umgibt, sondern er entscheidet sich, innerlich umzuschalten auf Gottes Perspektive, auf Gottes Blickwinkel in dieser Situation. Das lesen wir gerade hier jetzt weiter. Ich lese einmal das Ganze. Höre mich Gott, wenn ich rufe. Nebel. Hab Erbarmen mit mir und antworte. Und jetzt kommt es mir vor, wenn er innerlich der Hebel umschaltet und weiter sagt, denn ich erinnere mich, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Ich sage es nochmal, der David beschäftigt sich jetzt nicht in erster Linie mit dem Nebel, sondern entscheidet sich ums Umschalten auf Gottes Blickrichtung. Und wie macht er das? Indem er sich bewusst macht, dass es für Gott den Nebel gar nicht gibt. Für Gott gibt es den Nebel gar nicht. Das macht er sich bewusst. Der Nebel, den wir oft empfinden, ist oft eine Lüge, ist oft eine Täuschung vom Satan. Und das haben wir auch in den letzten beiden Gottesdiensten ja miteinander dürfen entdecken, anhand von ganz verschiedenen Bibeltexten. Dass wir durch die Erlösung von Jesus Christus einen freien, einen ungehinderten Zugang haben, jederzeit direkt zum Vater. Einen rechtmäßigen Zugang haben wir sogar gesehen. Ein Zugang, wo ich wie ein kleines Kind jederzeit zu einem guten Vater kommen kann. Ein Zugang, wo ich darf die Heime sein. Ein Zugang, wo ich darf, wie wir so in den Liedern schon gehört haben, darf Geborgenheit finden. Ein Zugang, wo durch den Nebel durchgeht. Wenn ich daran denke, wenn ich früher noch gebetet habe, wo ich den Zugang selber noch nicht kennt habe persönlich. Ich habe nämlich als Kind eigentlich immer auch gebetet. Und zwar aus dem Grund habe ich am Abend jeweils eingeschlafen vor dem Betten, weil ich sonst nicht einschlafen konnte. Und mein Betten war eigentlich mehr, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Als ich gebetet habe, schlechtes Gewissen beruhigt, habe ich schlafen. Aber ich musste buchstäblich über den Misthaufen hineinbeten. Versteht ihr den Ausdruck? Ich habe gewusst, in meinem Leben stimmt es hinten und vorne nicht. Ich bin nicht im Reinen mit Gott. Und jetzt bin ich schon ein bisschen älter geworden und komme langsam in das Alter, wo es zur Nacht ab und zu eine Phase gibt, wo man nicht schlafen kann. Das habe ich lange nicht so gekannt. Es gibt in unserer Familie ein Mitglied, das kommt am Samstag manchmal erst nach dem Mittag aus dem Bett raus. Schon lange vorbei bei vielen von uns und bei mir auch. Ich komme langsam so in eine Alterskategorie, wo man manchmal zur Nacht plötzlich wach ist. Und wach bleibt vor allem. Und was macht man denn? Man dreht von einer Seite auf die andere und von der anderen auf die Seite. Und es dreht nicht nur im Bett hin und her. Monika sagt manchmal, was ist da los mit dir? Es dreht auch da oben manchmal. Von einer Seite auf die andere. Und oft entscheide ich mich dann wieder, David. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, dass ich meine Gedanken oder Dreie suche, meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Ich mache es manchmal so, ich weiß, es gibt noch andere, die das auch machen, dass ich manchmal so Bibelstellen durchbete, so nach dem A, B, C, A. Aber er ist um meiner Sünde willen verwundet, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. B. Einfach aus einem in den Sinn kommt. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. C. Christus ist mein Leben, Und wenn ich sterbe, geht es mir noch besser. Sterben ist mein Gewinn. Oder D. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Ich kann euch sagen, ich bin noch nie bis zum Z gekommen. Alice Roth hat mir diese Woche gesagt, sie macht es auch so. Da kommt eine tiefe Geborgenheit, das tiefste Heimsein bei Gott auf. Und genau das hat auch der David praktiziert. In seiner Not. Denn ich erinnere mich, dass du Gott gesagt hast, suchet meine Nähe. Und jetzt nochmal, du den Hebel umschalten. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Und bete ist nicht, dass Gott informiere, wie es mir geht. Das weiß er ja schon lang. Der ist schon lang informiert. Jesus sagt vor dem Unser Vater in Matthäus 6, Vers 8, der Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Für was muss ich denn noch beten? Der Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Warum? In einem Lied ist es auch gesagt worden, weil beten primär ein Zeitverbringen ist mit Gott. Weil beten primär ein Bewusstsein in seiner Nähe ist. Weil beten primär eigentlich ein Genuss ist, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich habe in der letzten Predigt von einem Jugendfreund erzählt, vom Simon. Und der hat plötzlich das Motto gehabt, Gott genießen. Und ich habe das erste Mal gehört und dachte, stimmt das überhaupt? Ist das theologisch richtig? Gott genießen. Jawohl. Das können wir erleben beim Beten. Beten ist ein Genuss. Und da muss man mal auf den Geschmack kommen. Und das ist das Ziel auch von dieser Predigtreihe. Dass wir alle auf den Geschmack kommen und auf den Geschmack bleiben. Beten heisst, primär Zeit mit Gott verbringen. Und zwar egal, ob ich im Moment im Nebel bin oder nicht. Ich sage es nochmal, für Gott gibt es den Nebel gar nicht. Gott hat immer eine klare Sicht. Gott steht immer über dem Nebel mehr. Und das Wissen entstresst enorm. Das heisst, ich muss beim Beten nicht mühsam Gott zufriedenstellen. Ich muss beim Beten nicht mühsam bitte, bitte machen. Ich muss beim Beten nicht mühsam den Nebel selber vertreiben. Sondern es geht einzig und allein darum, beim Beten, ich sage es nochmal, wenn wir im Nebel drin sind, das gehört dazu in unserem Leben, dass man den Hebel umschaltet, auf Gottes Blick richtig. Ich muss da gelesen haben vom David. Ich erinnere mich im Nebel, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Und jetzt nicht warten, bis Gefühle kommen, sondern den Hebel umschalten. Das ist eine Willenssache. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Jetzt stellen wir vor der Frage, wie sieht denn Gottes Blick richtig aus? Wie sieht Gottes Realität aus? Gottes Perspektive? Es gibt ganz viele Bibelstellen, die uns das zeigen. Ich möchte nur eine heute Morgen einblenden und die haben wir auch im Flyer. Johannes 10, Vers 28 und 29, wo Jesus sagt, ihr seht es da vorne, meine Schafe wird niemand aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Jesus redet im ganzen Kapitel mehrmals von meinen Schafen oder von den meinen. Und da meint er Menschen, die mal zu ihm gekommen sind. Menschen, die gemerkt haben, ich habe den Hirte Jesus nötig. Da redet er von Menschen, die gesagt haben, ich will mal ein Schaf werden von Jesus. Und nicht nur das, er soll auch mein Hirte werden. Das sind alles sättige Menschen. Und das Besondere an dieser Formulierung ist, alle, die zu ihm gehören, die halten er ganz nach bei sich. Das ist Gottes Perspektive. Im Nebel, den man empfindet. Das ist Gottes Realität. Wie wir es auch gelesen haben, niemand kann sie aus meiner Hand reissen. Da ist kein Nebel dazwischen, zwischen mir und Gott. Da sind nur seine Hände, die mich tragen, die mich umgeben, die mich schützen vor bösen Mächten, auch vor der Willkür vom Zufall. Der Nebel, der produzieren wir oft selber. Mit unseren Stimmungen, die wir drin sind, oder eben auch Satan mit seinen Lügen und Täuschungen. Und natürlich kann man als Christ, als Schaf, auch im eigenen Nebel bleiben. Natürlich kann man auch als Christ im Nebel vom Selbstmitleid bleiben. Und immer denke, oh, ich bin der Ärmste von allen und niemandem geht so schlecht wie mir. Und das hilft ja auch, ein bisschen, um das Selbstwert ein bisschen aufzubringen. Aber Jesus hat etwas viel, viel Besseres für uns parat. Jesus sagt, in den Händen von mir und vom Vater und vom Heiligen Geist, da kannst du eine enorme Beziehungsnähe erleben. Eine enorme Beziehungsqualität erleben, wie sie in diesem Kapitel heisst, und zwar über den Tod raus. Und wenn du betest, dann bist du immer genau da drin. Mitten in den Händen, in den schützenden Händen, in den umgebenden Händen von Gott Vater, von Gott Sohn und vom Heiligen Geist. Auch wenn du meinst, du sitzt im Nebel. Und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, die sagen, wir beschützen dich, ich beschütze dich. Auf Biegen und Brechen. Oder wie Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reissen. Ein Beispiel dazu, kürzlich haben wir ein Telefon bekommen, da läutet der unte Lehrer von der Monika, von meiner Frau an, und fragt, kann ich euch einmal besuchen zu Daingen? Ein Mann, der 90 ist. Ich habe ihn dann auf dem Bahnhof abgeholt, zum Mittagessen. Der Jakob, ich habe noch gestanden, er ist fast ein bisschen aufgesprungen, mit den Stegen, mit 90. Dann sitzt er bei uns nach dem Essen noch in der Stube. Er erzählt ein bisschen, was er erlebt. Er erzählt seine Frau, die ist dement, die ist im Pflegeheim, die kann nicht mehr bei ihm wohnen, er besucht sie regelmässig. Und dann sagt er so nebenbei, mir ist das in der Vorbereitung wieder in den Sinn gekommen, sagt er so nebenbei, weißt du, Matthias, manchmal kommt der Nebel, manchmal kommen die Sorgen, aber ich schicke sie einmal gerade an den richtigen Ort weiter. Das tönt so locker, oder? Aber das ist ein Mann. Das ist mir so bewusst worden, der das jahrzehntelang geübt hat. Nebel ist da, Sorgen kommen. Aber er hat es eingeübt, diese Sache gerade weiterzuschicken an den richtigen Ort. Und dann sagt er plötzlich zu mir, Matthias, du weißt ja, ich kann nicht singen. Aber heute Morgen, ich war allein im Bett, allein in der Wohnung, hat es niemand gehört. Ich habe gesungen. Ich habe gesungen, auch wenn das Kreuz falsch tönt hat. Und wenn die Sorgen kommen, schicke ich es gerade weiter als rechten Ort. Ich habe Jakob, ich weiss, vor mehr als 10 Jahren schon gesagt, Jakob, ich will einmal ein solches Alter haben im geistlichen Sinn, wie du hast. Das ist ein Mann, der das geübt hat. Das kommt nicht von heute auf morgen, das ist ein Trainieren. Die Sorgen, den Nebel weiterschicken an den richtigen Ort. Und so komme ich noch zum letzten Teil von dem Gottesdienst und da möchte ich gerne noch einen Schritt weitergehen in unserer Thematik. Bis jetzt haben wir uns ja in diesen Predigten immer um das Verhältnis zwischen mir und Gott beim Beten beschäftigt. Und jetzt werden wir noch in eine weitere Dimension vom Gebet eintauchen. Und die Dimension vom Gebet werden wir dann auch in unseren interaktiven Lehrübungen ab dem März noch vertiefen und wenn das auch miteinander einüben. Und ich möchte da jetzt schon alle Gottesdienstbesucher einfach ganz herzlich einladen. Auch alle Hauskreise reservieren euch die 7 Termine. Am 1. März geht es los, am Dienstagabend. Sage bewusst Gottesdienstbesucher, das ist nicht nur ein interner Club eingeladen oder Mitglieder, sondern alle. Sind herzlich eingeladen, wo wir das miteinander, die weitere Dimension, einüben und vertiefen. Und auf die weitere Dimension vom Gebet stoßen wir bereits schon ganz am Anfang vom Unser Vater. Im Lukas 11 wird uns ja beschrieben, wie das Unser Vater überhaupt entstanden ist. Der Anstoß haben nämlich die Jünger gegeben. Die Jünger haben über längere Zeit beobachtet, wie Jesus betet. Beziehung pflegt mit dem himmlischen Vater. Sie haben ja das nicht genau nachverfolgen aus der Distanz. Aber bei ihnen ist bei allem Beobachten vom Betten von Jesus eine tiefe Sehnsucht wach geworden. Wo sie nachher eine Frage ihnen formuliert haben. Nämlich in diese Frage ihnen, Herr, lehr uns beten. Eigentlich ist die Frage so, wo sie meinen, Herr, wir möchten auch so können beten wie du. Eine tiefe Sehnsucht. Und Jesus gibt dann Antwort auf die Frage der Jünger. In Matthäus 6, Vers 9 kann man das nachlesen, wenn er ganz direkt darauf sagt, wenn ihr betet, sollt ihr so beten. Und was ist das erste Wort von dem bekannten Gebet? Wenn ihr betet, und das ist jetzt die weitere Dimension, sollt ihr so beten. Wie fängt es an? Wir sehen es da vorne mit dem Wort unser. Und an der Lehrübungen, wenn wir uns genau mit dem beschäftigen, Herr, lehre uns beten, wenn wir uns mit dem Unser Vater noch vertieft beschäftigen, aber vor allem das auch praktizieren und einüben. Unser Vater. Eigentlich geht es bei dieser Anrede, unser Vater, um genau das Gleiche wie da beim Johannes 10. Unser Vater heisst auch, ich darf da in der Hand von Jesus, in der Hand vom Vater geborgen sein. Er umgibt mich, er beschützt mich. Und doch etwas ist anders. Was nämlich? Ihr seht es da oben, was anders ist. Jetzt geht es nicht um ein Ich- und Gott-Gebet oder Ich- und Vater-Gebet, sondern jetzt geht es um ein Wir- und der Vater-Gebet. Um ein Wir- und Vater-Gebet. Das ist die weitere Dimension vom Gebet. Ich sage es einmal so, das Ich- und Gott-Gebet, das muss immer letztendlich auch zum Wir- und Gott Gebet führen. Und wenn das fehlt in unserem Christenleben, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes. Warum? Weil eben gerade das Wir-Gebet noch eine ganz besondere Dimension beinhaltet. Weil gerade das Wir-Gebet, eben das Unser-Gebet, noch ganz besondere Verheißungen darauf liegen. Besondere Zusagen Gottes, besondere Segnungen Gottes. Es gäbe auch viele Stellen, um das aufzuzeigen, nur eine einzige heute Morgen. Aus Matthäus 18, Vers 19 und 20. Ihr seht es auch wieder da vorne. Ich merke, ich bin da ein bisschen verrutscht. Wo auch Jesus sagt, wenn zwei von euch meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen, wie Gebet, und darin übereinstimmen wird, dann wird er es ihnen geben. Und jetzt wieder wir Gebet. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Natürlich kann ich beim Ich- und Gott-Gebet das auch erleben. Ganz besonders die Nähe von Jesus. Auch wunderbare Gebetserhörung. Aber ich sage es nochmal, auf dem Wir-Gebet oder auf dem Unser-Gebet, da liegen ganz besondere Verheißungen, besondere Zusagen Gottes, besondere Segnungen. Ich möchte zwei ganz einfache Beispiele aus der Praxis dazu nennen. Ich habe hier in Thaing in der FEG ganz eine interessante Erfahrung gemacht im Zusammenhang mit dem Betten, weil ich selber Gelegenheit habe, regelmässig an Gebetstreffen dabei zu sein. Und wisst ihr, welches der emotionalste Gebetsabend meistens ist vom ganzen Jahr? So ist mir aufgefallen, das ist nämlich der letzte im Dezember. Letzten Dezember ist mir aufgefallen, vor einem Jahr ist mir aufgefallen, dann machen wir nämlich etwas mehr, als wir es sonst machen. Dann geht es nämlich darum, ich schreibe mir das immer auf, was sind unsere Schwerpunkte an den Gebetsabenden. Und ich nenne dann die und dann schauen wir miteinander, was ist alles erhört worden. Und ich habe das letzte Jahr und das Jahr erlebt, wie so richtig emotional die Stimmung gestiegen ist. Im ganzen Gebetsraum. Bei allen, die da gewesen sind. Es besonders raunen durchgegangen ist. Warum? Weil wir das genau erlebt haben, wo da steht, wenn zwei von euch, das sind ja einmal mehr, meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Wenn man das erlebt, dann ganz real. Nicht im letzten Jahrtausend, in der guten alten Zeit. Jetzt, heute. Zweites Beispiel, letzten Dienstag, Augenbetszeit gehabt. Ich durfte in der Gruppe sein von Heidi Bauhofer, von Boris Roth und noch, wer ist dabei? In der Ecke auch. Die anderen. Und wir haben gebetet in der Gruppe für etwas, ich kann euch sagen, wir haben so intensiv die Gegenwart von Jesus erlebt. Ich bringe so das Mikrofon, wenn ihr nicht einverstanden sind, Boris so intensiv die Gegenwart von Jesus erlebt. Also mir ist vorgekommen, Jesus ist zum Greifen nah. Stimmt, Edgar? Zum Greifen nah. Das war so intensiv gewesen, und ich heimgekommen bin, mein Adrenalinspiegel war derart weit oben gewesen, ich musste mich noch ablenken, vor allem, dass ich ja nicht ins Bett konnte. Warum haben wir das erlebt? Weil wir genau das hier erlebt haben. Hundertprozentige Übereinstimmung in dem, was wir gebetet haben. Erhörung, das weiss ich noch nicht, das kann ich nicht sagen. Aber Übereinstimmung und vor allem das Zweite, wo zwei oder drei, und wir sind vier gewesen, in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte, haben wir erlebt. Jesus zum Greifen nach. Und auch nicht in der guten alten Zeit haben wir das erlebt. Am letzten Dienstag. Und verstehen wir richtig, wir erleben es nicht immer so intensiv. Aber was bleibt? Das Wiegebett beinhaltet eine ganz besondere Dimension. Steht unter besonderen Verheißungen, unter besonderen Segen vom lebendigen Gott. Und dazu möchte ich noch einen weiteren letzten Aspekt nennen. Das Wiegebett, wir haben es vorher schon gesehen, es falsch eingeblendet war, fördert auch die zwischenmenschliche Gemeinschaft. Und das Wiegebett fördert auch die Einheit in der Gemeinde. Interessant, zweimal in dieser Bibelstelle, von woher steht, wenn zwei oder wo zwei. Ja, wo fängt das an, wenn zwei beieinander sind? Wo fängt es an? Passt zum Tag von heute. Er fängt doch da an. Viele von uns sind geheiratet. Wenn zwei, das ist schon ein Wiegebett. In der Ehe, ich bin fest davon überzeugt, es gibt nichts, was uns in einer Ehe mehr zusammenschweißt als gemeinsame Gebet. Und das ist auch der Grund, warum die Scheidungsstatistik unter den Christen anders aussieht als sonst in unserer Gesellschaft. Ich hoffe, es bleibt so. Nur ein Beispiel, ich bin jetzt 23 Jahre Pastor und ich durfte fast 70 Paare trauen. Ich weiß nicht genau wie viel, aber es sind zwischen 65 und 70. Also wenn die alle da wären, so grosse Teffige und mit allen Kindern, die haben 1, 0 bis 5 Kinder, dann wäre es da rammelvoll. Eine ganze Gemeinde. Und von diesen fast 70 Paaren ist ein einziges Paar geschieden. Also die ersten Paar haben schon Kinder jetzt wieder, die selber im heiratsfähigen Alter sind. Ein einziges Paar geschieden. Warum? Ein Grund ist im Wir-Gebet begründet. Wir sind miteinander betet. Wir sind das entdeckt haben, es gibt nichts, was uns mehr zusammenschweißt in einer Ehe als Gebet. Ich darf das euch fast nicht sagen, aber ich sage es jetzt gleich. Ich habe jahrelang verlangt von den christlichen Paaren, sie traut, dass sie auch an der Trauung kurz betet. Ich weiss, heute kann man das nicht mehr verlangen. Ich bin auch ein bisschen barmherziger geworden. Aber bei Jahren habe ich das verlangt und beste Erfahrungen gemacht. Das war oft der Moment, wo die Leute am meisten Tränen abgeputzt haben. Wenn Brut und Brütigam nur mal kurz wenn man freie Gebet gedankt hat für Gottes Führungen, danke, dass wir einander finden durften und bittet hat um Wegweisung ihrer Ehe. Wisst ihr, wer am meisten jeweils Tränen abputzt haben? Wisst ihr, wer? Nicht-Christen. Nicht-Christen. Warum? Weil sie müssen sagen, da ist eine tiefe Dimension in einer Ehe, die wir nicht kennen. Ich kann mich gut erinnern, wo Monika und ich in der Verlobungszeit sind wir irgendwo einmal während unserer Bibellesung auf das Bibelwort gestoßen da. Zum Petrusbrief. Euer gemeinsames Gebet, ist ja auf die Ehe bezogen vom Zusammenhang her, soll durch nichts behindert werden. Und das ist uns derart eingefahren. Wir haben den Schrecken noch heute von dem, was wir durchgezogen haben, bis heute. Und in der Ehevorbereitung zeige ich oft unter anderem diesen Paar auch diese Folie, dass die Ehe, eine christliche Ehe, nicht nur eine Beziehung ist zwischen Mann und Frau, sondern dass wir in einer christlichen Ehe dürfen sie in einer Dreiecksbeziehung. So etwas Tolles. Eine normale Ehe ohne Gott, die ist ja da, die bewegt sich nur da, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber das Problem ist, dass die menschliche Liebe viel zu wenig stark ist, viel zu zerbrüchlich ist, um alle Stürme vom Leben können aushalten und standhalten. Das ist ja das Problem. Und wie froh dürfen wir sein, dass wir das Gebet haben in der Ehe, dass wir eine Dreiecksbeziehung, dass wir unsere Beziehung zueinander auch über Gott dürfen haben. Wie in jeder Ehe passiert ja auch das, auch in der christlichen Ehe, auch in unseren Ehen, auch in meiner Ehe. Kommt manchmal Nebel aus und manchmal Blitz und Donner. Stimmt's oder stimmt's nicht? Manchmal gibt es Phasen in der Ehe, da können wir finden den Weg einfach nicht recht. Wir finden uns nicht, wir sind uns nicht einig. Und wie froh sind wir, wie es Gerlinde Scheinemann einmal gesagt hat, sie hat geredet vom goldenen Telefon der Frau zum Chef des Mannes. Zum Glück gilt das Telefon auch für die Männer. Herr, es geht nicht mehr, wir können nicht reden, wir verstehen uns nicht, wir stoßen an. Aber Herr, mach du es ihm klar. Zum Glück funktioniert es auch umgekehrt. Da gibt es manchmal auch unsere, ich sage es euch ganz ehrlich, am Morgen haben wir beim Morgenessen, manchmal ist es friedlich, aber manchmal haben wir ein bisschen Knatsch. Wir sind uns irgendwo nicht einig, wir diskutieren. Ich sage, du, ich muss jetzt arbeiten. Das kontrolliert mich auch niemand, aber man hat ja das Pflichtgefühl, auch in der FEG. Ich muss gehen, wir sind noch nicht fertig. Monika schmollt und ich bin auch zu unzufrieden, sitze ich ins Auto rein oder aufs Velo. Und wie oft haben wir es schon erlebt, kommt zum Mittagessen, dass Monika sagt, du, ich bin noch mal in die Stille, ins Gebet. Ich habe gemerkt, dass ich mich sich muss ändern. Oder bei mir passiert das. Wie wunderbar ist das? Einige kennen vielleicht noch den Richard Krise. Die Eltern, ein richtiger Haudegen-Evangelist. Der hat ja Fadengrab predigt. Aber gut predigt, biblisch fundiert. Ich höre ihn heute noch, wenn er ruft, einmal in der Evangelisation. Ihr christlichen Ehepaare, betet ihr noch zusammen? Wenn nicht, dann seid ihr heute Morgen dran, nach vorne zu kommen und Buße zu tun. Das geht nicht. Und ich höre es noch heute, wenn er einmal predigt hat, wenn ein christliches Ehepaar mit Problemen zu ihm kommt. Erste Frage ist, betet ihr noch zusammen? Ja, schon lange nicht mehr. Ja klar, da geht's doch los. Und darum, das ist so etwas Wertvolles. Zwiegebet fördert die zwischenmenschliche Gemeinschaft. Zwiegebet fördert aber auch die Einheit in der Gemeinde. Und darum heisst es von den ersten Christen, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, da haben wir uns schon damit beschäftigt, im letzten Herbst, im Brotbrechen und jetzt kommt es, in den gemeinsamen Gebeten, oder man kann auch übersetzen, in den Gebetsversammlungen. Und darum möchte ich nochmal alle Gottesdienstbesucher ermutigen, reserviert euch die 7 interaktive Lehrübung. Und wir das Wir-Gebet miteinander einüben. Und ich hoffe nicht nur einüben, sondern dass wir miteinander auch Verheißungen können erleben können. Die Erfüllung von der Verheißungen auf dem Wir-Gebet steht. Aber ich weiss, mit anderen beten, das kann am Anfang eine Hemmschwelle sein. Da hat man am Anfang Hemmungen. Man vielleicht Ängste, das kann ich nicht. Noch nie gemacht. Welche Stimme hört man da schon? Hört das schon, wer das sagt? Ich leide darunter, dass viele Christen sich schon lange daran gewöhnt haben, an die Stimme. Und das für normal finden. Welche Stimme flüstert uns das hin? Das kann man nicht. Und das ist nichts für mich. Und welche Stimme ist es? Wieder die Stimme vom Gegenspieler Gottes. Das gemeinsame Gebet, und darum rede ich so intensiv darüber, ist etwas, das man muss entdecken. Das ist gleich, wenn du auf Besuch gehst zu jemandem, der eingeladen bist zum Essen, und wenn du zum Tisch kommst, merkst du, oh, da gibt es etwas, das ich ja gar nicht gerne habe. Was machst Weil du eingeladen bist, kannst du ja nicht sagen, das habe ich nicht gerne, ich esse nichts, du isst es gleich. Und merkst, oh, das ist ja hoge gut. Und fragst, Gastgeber, ich kann mal das Rezept mit heimgeben, ich mache das die Hause auch so. So ist es mit dem gemeinsamen Gebet. Und darum möchte ich nochmal ganz herzlich auch einladen für diese Lehrübungen. Aber jetzt wollen wir auch nicht nur vom Bett reden, wir wollen auch fürs jetzt auch beten, mit Gott reden. Darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Ich werde zuerst ein Gebet sprechen und nachher möchte ich gerne einen Moment Stille geben für alle, die persönlich dann mit Gott reden können. Dann werden wir ein Lied miteinander singen und dann werden wir miteinander auch das Wir-Gebet zu unser Vater mit dem den Gottesdienst abschliessen. Himmlischer Vater, danke vielmals für die Möglichkeit, die wir haben dürfen, durch das Gebet dir ganz nahe zu sein. Geborgenheit im Gebet, in deiner Hand, besonders dürfen erfahren. Weil du, Jesus, alles vollbracht hast am Kreuz. Darum scheint uns die Sonne. Du hast alle Nebel, die uns trennt von Gott, vertrieben. Danke für das gewaltige Vorrecht. Und danke auch für alle Verheißungen, für alle Segnungen, die auf dem Wir-Gebet liegen. Und Jesus, es tut uns auch leid, dass das Bett oft so wenig Platz unter uns hat. Dass uns im Alltag oft so viel anders wichtiger ist. Ich bitte dich, weg wie der neue Gebetsbewegung unter uns und auch unserem Land. Gib uns nicht auf. Amen. Wer mag, darf noch einen Moment jetzt einfach still stehen bleiben. Und jetzt darf jeder auch noch kurze Zeit von der Stille mit Gott haben. Als Anleitung kann uns nochmal der Psalm 27 dienen. Was möchtest du in Anlehnung an den Psalm vielleicht Gott jetzt sagen in dem Moment? Wo ist Umkehr an der Reihe? Wo ist Dank an der Reihe? Wo ist vielleicht Anbetung an der Reihe? Und vielleicht ist für dich heute Morgen auch Umkehr zum ersten Mal dran. Das erste Mal sich einsteigen in die Hand Gottes. Gönn dir doch den Frieden, den Gott für dich parat hat. Indem du sagst, ich will umkehren, ich will in die Hand Gottes hineinkriechen, ich brauche Vergebung von der Schuld. Indem du sagst, ich bin da, Jesus. Mach mit mir, was du willst. Ich will nicht nur einen gelegentlichen Gottesdienstbesucher sein, sondern ich möchte ein Jünger von dir werden. Und vielleicht ist jetzt auch der Moment, reif für dich, vielleicht auch für einen Neuanfang mit Jesus. Weil du vielleicht schon länger merkst, meine Beziehung zu Jesus, die ist lau geworden. Auch da darfst du sagen, Jesus, ich will umkehren. Ich will ganz in deine Hand hineinkriechen. Ist nach dem Gottesdienst dann auch die Gelegenheit, dass, wenn du das wünschst, mit einer anderen Person festmachen. Aber jetzt darf jeder eine persönliche Stille mit Gott haben. Nach einer guten Minute darf ich den Band bitten, dass sie vorkommen und das Lied singen.